Herzlich willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Miriam Ahrens und begrüße Sie zur neuen Folge im November 2025. Hallo, Herr Möhring.
Moin, Frau Ahrens.
Heute möchte ich mit Ihnen die Perspektiven für die emissionsintensive Industrie diskutieren, die sich aus dem Kohlendioxidspeicherungs- und Transportgesetz, kurz das CCS-Gesetz, ergeben. Regierung und Parlament sind ja im Umsetzungsmodus. Beim CCS-Gesetz geht es ja da noch vergleichsweise ruhig zu, jedenfalls verglichen mit anderen Gesetzesvorhaben. Erleben wir jetzt den Boom für CCS in Deutschland?
Ja, also in der deutschen Politik geht zunehmend besser den Tag nicht vor dem Abend loben. Ja, es gibt Gesetzgebungsvorhaben, die für mehr Aufregung sorgen. Aber bei näherer Betrachtung zeigt sich meines Erachtens, wir erleben weiterhin Diskussionen, ob wir ein solches Gesetz überhaupt brauchen, wer CCS dann einsetzen darf, wo CO2 eingelagert wird und wie der Rahmen dann genau zu ziehen sei. Also bitte nicht falsch verstehen, kontroverse Debatte gehört in der Demokratie dazu. Aber die Sorge bleibt, dass die Koalition im Ergebnis auch in diesem Fall hinter den selbstgesteckten Zielen zurückbleibt. Und das hilft dann auch auf dem Weg in die Klimaneutralität natürlich nur sehr begrenzt.
Mal in aller Kürze zum Gesetzentwurf, der jetzt auf dem Tisch liegt. Was sind die großen Errungenschaften? Was leistet das neue Kohlendioxidspeicherungs- und Transportgesetz?
Der gesetzliche Rahmen für die Etablierung der CCS-Wertschöpfungskette wird geschaffen. Grundlagen für die Abscheidung, für den Transport und für die CO2-Einlagerung. Daneben, das London Protocol wird unterzeichnet, das den grenzüberschreitenden CO2-Transport ermöglicht. Und für die, die es noch ganz genau wissen wollen, es geht auch um das Hohe See-Einbringungsgesetz, das sich mit der Einbringung von CO2 in Hoher See befasst. Also wichtige rechtliche Grundlagen für die CO2-Einspeicherung werden geschaffen.
Und reicht das, um jetzt CCS erfolgreich umzusetzen? Wo sehen Sie denn noch zusätzliche Fragen?
Naja, also ist das ein ganz wichtiges Gesetz? Ja. Führt das zur Entfesselung von CCS? Nein. Einfach mal kurz zusammengefasst. Auch wenn das Gesetz wie eingebracht verabschiedet würde, würde sich jetzt nicht allein durch Marktkräfte eine große CCS-Dynamik entwickeln. Also es gibt weiterhin viele offene Fragen, insbesondere welche, die mit Wirtschaftlichkeit und Investitionsbereitschaft zu tun haben. Es mag einzelne Projekte geben, die jetzt umgesetzt werden können, nämlich solche, bei denen die Beteiligten erwarten können, dass sich das CCS-Projekt für sie rechnet.
Vielleicht sollten wir dann erstmal über die potenziell erfolgreichen Projekte reden. Wo sind denn die low-hanging fruits?
Ja, schauen wir uns mal die jetzt bereits aktiven CCS-Projekte an. Heidelberg Materials zum Beispiel lässt das CO2 aus Brevik in Norwegen in einen CO2-Speicher in Norwegen offshore bringen. Das ist ein ganz wichtiges Projekt, das belegt, dass CCS von der Abscheidung über den Transport bis zur Einlagerung technisch einwandfrei funktioniert. Wenn wir die Niederlande betrachten, werden wir auch dort in 2026 die Einlagerung von CO2 in Offshore-Niederlande erleben. Dort werden große Industrieeinlagen im Rotterdamer Hafen dekarbonisiert und in der niederländischen Nordsee eingelagert. Übrigens mit kluger finanzieller Unterstützung des niederländischen Staates. Man braucht wenig Fantasie, meines Erachtens jedenfalls, um sich vorzustellen, dass auch große CO2-Emittenten aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet in die Niederlande schauen. Ja? Von Duisburg in den Rotterdamer Hafen, das dürfen doch nur 250 Kilometer sein. Das erscheint in erster Annäherung sicher nicht unüberwindbar, jedenfalls mit Blick auf die Logistik.
Was heißt denn nicht unüberwindbar?
Ja, CCS erfordert in dieser frühen Phase den Bau der gesamten Wertschöpfungskette. Ja, was kann einem Emittenten da Besseres passieren, als in nicht zu großer Entfernung bereits einen CO2-Speicher vorzufinden, wie zum Beispiel in den Niederlanden? Natürlich muss dann noch die notwendige Pipeline-Einbindung geschaffen werden, aber auch das wird konzipiert natürlich.
Ja, super, dann kann es ja losgehen, wenn das Gesetz in Kraft ist.
Ja, genau. Und es wäre in meinen Augen ein starkes Projekt, weil es auch internationalen Transport und die Einlagerung zusammenbringt. Ob das dann insgesamt wirtschaftlich ist, werden wir sehen. Also harte Wahrheit, es dürfte schwierig werden, dass diese Projekte aus sich selbst heraus tragfähig sind.
Können Sie das mal ein bisschen ausführen?
Wirtschaftlichkeitsfragen stellen sich meiner Ansicht nach für das CO2-emittierende Unternehmen unter zwei Gesichtspunkten. Zum einen, ist CCS die wirtschaftlichste Methode zur Dekarbonisierung? Also heißt, kann ich CCS günstiger einsetzen als eine andere Dekarbonisierungstechnologie? Da muss ich mich fragen, was die Alternativen sind. Also aktuell wäre das relativ einfach der Erwerb von CO2-Zertifikaten. Ja, also Zertifikate, die mir erlauben, CO2 zu emittieren. Aber das geht natürlich nicht endlos. Die laufen in den 30er Jahren aus. Vielleicht fangen wir mit einem einfachen Beispiel mal an. Also nehmen wir ein Zementwerk. Das hat zum Großteil technisch unvermeidbare CO2-Emissionen allein aus dem Herstellungsprozess. Und die muss das Unternehmen loswerden. Und dabei ignorieren wir mal, dass es zurzeit noch diese kostenlosen Zertifikate für große Emittenten gibt. Gemessen an den CO2-Zertifikate-Preisen von aktuell rund 75 Euro die Tonne CO2, wäre das die heutige Messlatte. Wird sozusagen der Benchmark. Schaut man dann zeitlich nach vorne, wichtig bei Investitionen, wie dann die mittel- und langfristige Erwartung ist, was den CO2-Preis in den nächsten Jahren angeht, und dann unterstellen wir mal 175 Euro die Tonne, nicht unrealistisch, dann wäre das langfristig der Preis, den das CCS-Projekt schlagen muss.
Aber das Unternehmen muss ja jetzt entscheiden, was passiert.
Aktuell ist es ohne staatliche Hilfe vermutlich sehr schwierig. Dafür sind die Investitionen zu hoch. Die Niederländer haben, wie man lesen kann, einen Mechanismus gefunden, wonach die Differenz zum CO2-Marktpreis kompensiert wird. Wenn die CCS-Kosten also bei 175 Euro die Tonne liegen, der Marktpreis aber nur bei 75 Euro die Tonne, dann würde die Differenz, also jetzt in meinem fiktiven Fall 100 Euro die Tonne, diese Differenz, die würde ausgeglichen. Das ist sicher eine gut durchdachte Methode. In Deutschland diskutieren wir in diesem Zusammenhang sogenannte Klimaschutzverträge. Die würden ganz ähnlich gut funktionieren. Staat unterstützt also die Wirtschaftlichkeit der Projekte, soweit das Dekarbonisierungsprojekt über die Kosten von CO2-Zertifikaten hinausgeht. Guter Ansatz.
Sie sprachen gerade von zwei Gesichtspunkten für die Wirtschaftlichkeit. Was ist der andere Punkt?
Der andere Punkt ist, dass auch die genannten Ausgleichsverträge natürlich nichts daran ändern, dass die Produkte sich um den CO2-Preis verteuern. Das ist gewissermaßen der Selbstbehalt für das Unternehmen. Das muss es selber tragen. Wenn aber die Kosten in Höhe der CO2-Zertifikate getragen werden müssen, dann stellt sich die Frage, ob die Unternehmen mit diesen höheren Kosten leben können. Die Frage stellt sich im Wettbewerb in Deutschland. Also ein Zementhersteller muss zusehen, dass die eigene Dekarbonisierung kostengünstiger ist als die des Wettbewerbers. Und da haben ja grundsätzlich erstmal alle die gleichen Rahmenbedingungen. Das ist für mich ein klassisches Level Playing Field, wie man sich das wünscht. Der Bessere behauptet sich im Wettbewerb.
Und im internationalen Kontext?
Naja, da wird es dann schnell anders. Ja, wenn Produkte aus dem Ausland nach Deutschland gebracht werden, für die bei uns geltenden Klimaschutzregelungen nicht greifen, dann entsteht natürlich die Gefahr, dass deren Produkte zum Beispiel bei fehlenden CO2-Kosten, einfach weil die nicht dekarbonisieren, dass diese Produkte günstiger angeboten werden und dass die in Deutschland dekarbonisiert hergestellten Produkte von solchen Produkten aus Drittländern verdrängt werden, die eben genau diese Klimaqualität nicht aufweisen. Und wenn dieser Verdrängungsprozess stattfindet, das nennen wir dann klassischerweise Carbon Leakage. Die CO2-Emissionen werden gewissermaßen ins Ausland verlagert. Und das ist nicht das, was wir fürs Klima wünschen. Das ist auch nicht das, was wir uns für die Wirtschaft wünschen.
Aber dafür gibt es doch auch finanzielle Instrumente, die das ausgleichen, oder? Funktioniert das?
Ja, in der Tat. Jetzt wird es noch ein bisschen komplexer dann. Das dekarbonisierte deutsche Produkt soll gegenüber Importprodukten nicht benachteiligt werden. CBAM ist das Zauberwort. Carbon Border Adjustment Mechanism. Dieser Mechanismus führt dazu, dass für diese Produkte aus dem Ausland an der Grenze Gebühren erhoben werden, die den angesprochenen Kostenvorteil der Importware ausgleichen. Vermeiden kann dann der Exporteur das, wenn er nachweisen kann, dass es sich um klimaneutrale Produkte handelt. Und ob das alles funktionieren wird, das werden wir sehen. Da stehen wir am Anfang. Aber die Idee von CBAM ist sicher richtig. Nur die Umsetzung muss dann letztlich auch das Ziel erreichen. Letzte Anmerkung in dem Zusammenhang vielleicht. Klar ist auch, dass hier Zusatzkosten durch Klimaschutz entstehen. Und die treffen am Ende des Tages den Verbraucher. Die Verbraucher haben also logischerweise ein hohes Interesse daran, dass sich die möglichst effiziente Dekarbonisierungstechnologie durchsetzt. Die höheren Kosten müssen für die Verbraucher auch tragfähig sein. Klimaschutz kostet Geld.
Kommen wir mal zurück zu unserem Zementhersteller. Wenn wir unterstellen, dass die Politik, wie beschrieben, Klimaschutzverträge erfolgreich umsetzt, dann müssten die Zementunternehmen doch in den Startlöchern stehen. Finanzielle Instrumente sind da, auch die Technologie ist da. CO2 kann sicher eingespeichert werden. CO2-Capture-Technologie ist vorhanden und wie die CO2-Pipelines gebaut werden, dürfte dem Pipeline-Unternehmen auch klar sein. Und jetzt kommt auch noch das Gesetz, das alles erlaubt. Was muss denn jetzt passieren?
Ja, also zunächst mal nicht zu früh Hurra rufen bei der Ausgestaltung der finanziellen Unterstützung. Ja? Es wird nicht in beliebiger Höhe ausfinanzierte Klimaschutzverträge geben. Ja? Also die Kosten für den Einsatz der Dekarbonisierungstechnologie CCS dürfen mit Sicherheit nicht beliebig hoch sein. Und auch wenn wir das mal parken, müssen wir uns das CCS-Projekt des Zementherstellers mal bezogen auf die konkrete Umsetzung anschauen. Ja? Sie sprechen es ja richtig an. Also die technologischen Schritte selbst sind da, aber sie müssen natürlich etabliert werden. Und nehmen wir mal das Zementunternehmen in zum Beispiel Brandenburg oder Bayern. Ja? Der Bau der CO2-Capture-Anlage, der lässt sich vermutlich als lokales Projekt noch gut konzipieren und auch technisch umsetzen. Auch mit all den erforderlichen Genehmigungsschritten. Dafür sind wir in Deutschland ausgerüstet. Und wenn es um den Abtransport geht, dann sieht das bereits anders aus. Also ich lasse jetzt mal einen theoretisch denkbaren Bahntransport außen vor. Da werden Sie viele fragen, auf welchen Gleisen denn die täglich erforderlichen Güterzüge fahren würden. Wir werden um den Pipelinebau für den Abtransport von CO2 nicht herumkommen. Und genau das muss konzipiert, finanziert und auch gebaut werden.
Dann lassen Sie uns das doch bitte nochmal vertiefen. Es gibt ein perfektes Vorstück für Konzept und Finanzierung beim Wasserstoff. Da hatten wir doch genau die gleiche Herausforderung. Ein neues Transportmedium, hier CO2, dort Wasserstoff, benötigt eine Pipeline-Infrastruktur. Beim Wasserstoff sind wir doch zu Recht stolz auf das Kernnetz, das jetzt gebaut werden soll. Auch die finanzielle Unterstützung für die Pipeline-Betreiber ist geklärt, denn die Investoren und auch die Nutzer müssen ja geschützt werden, wenn die Auslastung gerade zu Beginn naturgemäß nicht ausreicht. Was sagt denn das KSPTG dazu?
Ja, also das KSPTG sagt dazu gar nichts. Wichtig ist aber, das war auch nicht der Regelungszweck des KSPTG. Ja, das hat sich allein mit der Zulässigkeit von CO2-Transport und Einspeicherung befasst. Wie die Infrastruktur jetzt entwickelt werden soll und welche Rolle der Staat dabei spielt, das ist eine andere Baustelle. Auch dafür muss der Rahmen geschaffen werden. Grundlage dafür ist aus meiner Sicht eine Carbon-Management-Strategie, die alle losen Enden zusammenführt und einen Umsetzungsplan entwickelt. Die alte Regierung hatte übrigens bereits einen Entwurf erstellt. Ja? Der war dann meiner Ansicht nach allerdings nur bedingt erfolgversprechend.
Inwiefern?
Ja, also es wurde auf privatwirtschaftliche Finanzierung der Infrastruktur gesetzt. Also heißt aus meiner Sicht, dass Staat den Bau von Pipelines finanziell nicht unmittelbar unterstützen will, wie es zum Beispiel beim Wasserstoff über das Amortisationskonto läuft. Beim Wasserstoff trägt der Staat einen Großteil des Auslastungsrisikos. Und das ist in meinen Augen auch ein sehr vernünftiger Ansatz. Denn zurzeit weiß beim Wasserstoff doch niemand, ob und wie schnell für eine ausreichende Auslastung gesorgt wird. Und beim CO2 stellt sich letztlich genau die gleiche Frage. Ja? Und aus Sicht der Investoren heißt das dann, wer wird bei derart ungewisser Auslastung jetzt investieren wollen?
Sie erwähnen doch immer gerne auch den Aufbau der Gaswirtschaft als Beispiel. Dort war es doch auch privat finanzierte Investitionen in mehrere tausend Kilometer Fernleitungsnetz.
Ja, in einer anderen Situation, die gerade belegt, warum wir bei CO2 wie auch beim Wasserstoff eben nicht einfach warten können, dass die Marktdynamik es richten wird. Beim Erdgas gab es einen entscheidenden Unterschied. Beim Hochlauf von Erdgas war es den Akteuren vom Produzenten bis zum kleinen oder auch großen Verbraucher klar, dass Erdgas sich im Markt durchsetzen würde. Es war früh deutlich geworden, dass Erdgas gegenüber den Konkurrenzenergien Heizöl und Kohle in den meisten Anwendungen wettbewerbsfähig sein würde. Und in einer solchen Situation, da kann man dann auch in Infrastruktur investieren. Bei CO2 ist es ähnlich wie beim Wasserstoff. Es ist eben gerade nicht klar, ob ein wettbewerbsfähiger Einsatz von CCS unmittelbar oder mittelfristig möglich ist. Und das macht Investoren in Pipelines sehr zurückhaltend, erst recht, wenn weiterhin nicht geklärt ist, welche emittierenden Industrieunternehmen in CCS investieren werden.
Aber der Staat will doch auch bei CCS durchaus subventionieren, allerdings nur bei emittierenden Unternehmen. Kann das dann nicht ausreichen für den Ausbau der Infrastruktur?
Schwierig. Also im Einzelfall kann das sicher ausreichen. Wir haben ja schon über einzelne Projekte mit guten Voraussetzungen gesprochen, hier zum Beispiel im Rhein-Ruhr-Bereich. Ob das dann gilt für das angesprochene Zementwerk in Brandenburg oder Bayern, das ist dann aus meiner Sicht eine andere Frage. Also solche Unternehmen müssten bereit sein, sich langfristig zur Buchung von Pipeline-Kapazität zu committen. Also 20 Jahre, um eine Größenordnung zu nennen. Und dann mag ein Pipeline-Investor dann ernsthaft darüber nachdenken zu bauen. Mir ist aber ganz ehrlich auch nicht klar, ob jetzt für ein einzelnes Projekt oder gerne auch für mehrere einzelne Projekte jeweils Pipelines konzipiert und gebaut werden sollten. Also nur am Rande, wo geht denn die Pipeline hin? Entwickelt sich jetzt so ein Pipeline-Netz jeweils danach, wo ein Emittent Zugriff auf eine CO2-Lagerstätte hat? Hört sich für mich logistisch ehrlich gesagt suboptimal an, wenn man das entlang einzelner Projekte plant. Ja, also mir fehlt in aller Kürze hier der erforderliche strategische Ansatz, auf den man beim Wasserstoff noch so stolz war. Mir fehlt auch die Überlegung, wie eine kosteneffiziente Infrastruktur aufgebaut werden kann. Einzelne Projekte mit Punkt-zu-Punkt-Lieferung leisten das nach meiner Einschätzung nicht.
Was schlagen Sie also konkret vor?
Ganz konkret, wir brauchen eine überarbeitete, umfassende Kabelmanagement-Strategie, die derartige Fragestellungen adressiert und konkrete Vorschläge zur Lösung hat. Zur Infrastruktur und deren Optimierung gehört dann übrigens nicht nur ein Pipeline-Netz, sondern auch eine Optimierung der Orte, an denen CO2 eingelagert wird. Und last not least eine Klärung, welche CO2-emittierenden Industrien hier für CCS in Betracht kommen. Wenn es um Kosteneffizienz geht, wird diese Strategie auch Antworten finden müssen, wo und wie man eine möglichst kosteneffiziente Infrastruktur aufbaut. Bei der Erarbeitung mag dann analog der Entwicklung von Wasserstoff in meinen Augen ein sogenannter nationaler Carbon Management Rat die relevanten Aspekte entlang der Wertschöpfungskette erarbeiten. Und so kann dann eine kosteneffiziente Infrastruktur für CCS in Deutschland entwickelt werden. Und das wäre im Interesse aller.
Warum liegt das dann nicht schon längst auf dem politischen Tisch der Debatte?
Guter Punkt. Erst recht, weil das so offensichtlich ist vor dem Hintergrund von Wasserstoff. Also ich entdecke weiterhin wenig politische Euphorie für CCS-Technologie. Die deutsche Politik fremdelt weiterhin mit CCS. Dabei hatte der damalige Minister Habeck es ja bereits auf den Punkt gebracht. Besser CO2 unter der Erde als CO2 in der Atmosphäre. Wir diskutieren hier in Deutschland weiterhin Vorbehalte, dass CCS den Wasserstoffhochlauf behindere, dass CCS die Nutzung von fossilen Energien unnötig verlängere, ganz abgesehen von der Kritik, dass CCS technisch nicht ausgereift und viel zu teuer sei. Da schwingt meines Erachtens ganz wenig Can-Do-Mentalität mit, wie man das heute sagt, sondern in erster Linie steht dahinter, wir wollen das eigentlich nicht wirklich. Und somit in erster Linie ist das hier eine große Stunde der Bedenkenträger. Und noch schlimmer, bei der Bearbeitung der Bedenken hören die Bedenkenträger dann auch nicht mehr zu. Und daher rühren vermutlich auch die Vorbehalte gegenüber dem Bau der Infrastruktur.
Aber dann gehen wir den Punkten doch nochmal nach. Wird das Potenzial von CCS überschätzt und die Sicherheit der Einlagerung unterschätzt?
Also CO2-Einspeicherung ist keine neue Technologie. Sie ist weltweit seit Jahrzehnten erprobt. Es ist geologisch verstanden, wie sich CO2 in früheren Lagerstätten oder in Aquiferen verhält. Und die Sicherheit von Bohrungen ist keine Raketenwissenschaft. Auch dafür sind die technischen Anforderungen und Lösungen klar beschrieben und x-fach erprobt. Und eigentlich hätten wir in Deutschland diese Diskussion politisch in 2022 für beendet erklären können. Damals kam der Evaluierungsbericht zum bisherigen Kohlendioxid-Speicherungsgesetz auf den Tisch. Unter einem grünen Wirtschaftsminister wurde CCS als sicher einsetzbare Technologie eingeordnet. Also immer bitte nicht missverstehen. Die Einhaltung der technischen Anforderungen ist von großer Wichtigkeit und eine enge Überwachung durch die Fachbehörden muss jederzeit sichergestellt sein, wie wir es auch von anderen industriellen Tätigkeiten kennen. Ich sehe in der Sicherheitsdebatte eine massiv politisch motivierte Kampagne. In einer funktionierenden Demokratie ist das absolut zulässig. Also das ist nicht meine Kritik. Aber sie muss dann auch mal mit der Bewertung beendet werden, dass die Risiken verstanden und managebar sind.
Und zur Frage des Potenzials?
Deutschland hat das Potenzial, Milliarden Tonnen von CO2 zu speichern. Unsere nordwesteuropäischen Nachbarn verfügen ebenfalls über große Potenziale. Also das ist nun wirklich nicht der Engpass. Viel wichtiger ist, die Kosten und deren Optimierung im europäischen Kontext zu verstehen.
Aber was ist denn mit dem Argument, CCS verhindere den Wasserstoffhochlauf? Ich sehe den Fall kommen, dass ein Stahlwerk, das seine Dekarbonisierung mit CCS umsetzt, dann nicht mehr auf Wasserstoff setzen wird. Da verhindert doch CCS möglicherweise den Einsatz von Wasserstoff, also Kannibalisierung.
Ja, also das ist ein ganz interessanter Punkt. Und ich glaube, in dieser Debatte steckt eine Menge politischer Zündstoff. Aus dieser Ecke kommt auch der politische Ansatz, dass allein bei technisch unvermeidbaren CO2-Emissionen CCS eingesetzt werden soll. Heißt, immer wenn technisch eine andere Lösung, zum Beispiel durch erneuerbaren Strom oder grünen Wasserstoff, denkbar ist, dann sollte dieser auch umgesetzt werden. Dazu mal folgende Überlegung. Der Hochlauf von Wasserstoff ist politisch priorisiert gegenüber dem Hochlauf von CCS. Und ganz ehrlich, das kann ich sogar nachvollziehen, wenn beide Technologien zu vergleichbaren wirtschaftlichen und technischen Bedingungen zu haben wären. Ja, dann kann grüner Wasserstoff klar die vorrangige Lösung sein. Aber es gibt hier kein Wunschkonzert. Fakt ist, dass Lösungen über Wasserstoff eben bislang in vielen Fällen nicht wirtschaftlich machbar sind. Und es ist eben nicht absehbar, dass sich das fundamental ändert. Also nehmen wir ArcelorMittal, den Stahlproduzenten, der milliardenschwere Subventionen zurückgegeben hat, weil eine Dekarbonisierung über Wasserstoff auch mit diesen Subventionen nicht wirtschaftlich war. Ja, und damit will ich im konkreten Fall nicht sagen, dass CCS die bessere Lösung wäre hier. Aber CCS muss doch denkbar sein. Und ich bin mir ehrlich gesagt auch sicher, dass die Kollegen von ArcelorMittal sich diese Option anschauen.
Aber wie soll das dann konkret abgegrenzt werden? Was machen wir mit der chemischen Industrie, der Stahlindustrie, der Glasindustrie?
Also ich kann es mir zum Beispiel nicht als Lösung vorstellen, wenn in einem Industriecluster ein Zement- oder Kalkwerk über CCS dekarbonisiert wird, weil es sich um technisch unvermeidbare CO2-Emissionen handelt und dem daneben ansässigen Chemiewerk wird gesagt, CCS dürfe nicht angewandt werden, weil ja theoretisch Wasserstoff zur Verfügung stehe. Ja? Übrigens gibt es auch bei der Zementproduktion in Teilen technisch vermeidbare CO2-Emissionen. Was machen wir denn mit denen? Ich bleibe dabei, wir müssen stärker auf die wirtschaftliche Machbarkeit schauen. Die Unternehmen müssen sich auch in Zukunft im Wettbewerb behaupten können. Eine staatliche Festlegung, wonach einem Unternehmen eine günstigere Dekarbonisierungsmöglichkeit genommen wird, wirft Fragen auf in einer Welt, in der sich die Industrieunternehmen schwer tun, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu halten. Da stehen wir doch gerade in Deutschland. Und das erfordert erheblich mehr ergebnisoffene Diskussion. Staat wird das jedenfalls nicht alles wirtschaftlich abfedern können. Also nochmal kurz zusammengefasst für mich. Technische oder wirtschaftliche Notwendigkeiten sollten den Einsatz von CCS bestimmen, auch für die von Ihnen genannten Industrien. Das würde auch erlauben, eine größere und damit kostengünstigere Infrastruktur zu entwickeln, im besten Interesse aller Beteiligten, auch der Verbraucher.
Was halten Sie denn davon, wenn Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke ausdrücklich von CCS ausgenommen wären? Da gehen ja die Meinungen auch sehr auseinander.
Ja, also in dem Zusammenhang hätte man meiner Ansicht nach darauf vertrauen können, dass der Markt das richtet. Also ich mache ein Fragezeichen an die Wirtschaftlichkeit der Dekarbonisierung über CCS bei diesen Kraftwerken. Das liegt aufgrund der hohen Kapitalkosten für CCS bei der zeitnah zu beendenden Kohleverstromung auf der Hand, meiner Ansicht nach. Aber auch bei Gaskraftwerken, die nur rund 1.000 bis 2.000 Stunden im Jahr im Netz sind, da ist die Wirtschaftlichkeit von CCS doch höchst fraglich. Also insofern ist die Diskussion zu den Gaskraftwerken meiner Ansicht nach eher theoretisch und dabei dann auch noch ideologisch überfrachtet.
Dann kommen wir nochmal zur Kannibalisierung. Sehen Sie denn nicht auch ein Szenario, in dem sich Wasserstoff nicht entwickeln kann, weil es CCS als Lösung gibt?
Diese Frage wird sich nicht stellen, wenn es gelingt, Wasserstoff in großen Mengen bezahlbar zur Verfügung zu stellen. Das war und ist der Plan der Bundesregierung und ich sehe eine Menge Fokus, dieses Ziel zu verwirklichen. Gleichzeitig, sorry wegen der Wiederholung, geht es um die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie. Wenn sich Wasserstoff nicht wie erhofft entwickelt, muss Unternehmen doch eine Alternative gegeben werden. Wir sind ja hier nicht in der Spielbank nach dem Motto, alles auf Wasserstoff. Ein Szenario darf sich nicht durchsetzen, nämlich dass einem großen Industrieunternehmen in Deutschland CCS verwehrt wird und gleichzeitig stehen diesem Unternehmen andere klimaneutrale Lösungen wie erneuerbarer Strom oder Low-Carbon-Wasserstoff nicht zu machbaren Bedingungen zur Verfügung. Das wäre ein weiterer Schritt zur Deindustrialisierung.
Denken wir mal CCS für die großen deutschen CO2-Emittenten zu Ende. Wäre es nicht aus Kostengründen sinnvoller, das CO2 auch ortsnah in Deutschland onshore einzulagern? Das reduziert doch auch die Anforderungen und damit die Kosten für ein CO2-Netz in Deutschland.
Ja, natürlich wäre damit den CO2-Emittenten massiv geholfen. Wenn ein Zementwerk zum Beispiel 1 Million Tonnen CO2 pro Jahr emittiert und die Onshore-Einlagerung ermöglicht Gesamtkosten von 100 Euro pro Tonne statt Offshore für 200 Euro pro Tonne, dann hat dieser Emittent eine Kostenersparnis von 100 Millionen Euro pro Jahr. Ganz einfach. Und wenn wir mal annehmen, dass Deutschland rund 10 Millionen Tonnen pro Jahr Onshore einspeichert, dann wäre das ein Einsparpotenzial von 1 Milliarde Euro pro Jahr. Wer würde die Zusatzkosten für Offshore bezahlen, frage ich mich. Der Staat? Also das kann ich mir echt nicht vorstellen. Und ganz platt, diesem Thema wird man sich stellen müssen. Bislang wird Onshore-Einspeicherung politisch jedenfalls im Bund sehr kritisch gesehen, das ist bekannt. Daher sicherlich auch der Kompromiss in dem Gesetzentwurf, dass sich die Bundesländer individuell dafür entscheiden können, Onshore-CCS zuzulassen. Das ist die sogenannte Opt-in-Klausel. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Diskussion entwickelt, wenn die Kosten auf dem Tisch liegen. Meine Sorge, Deutschland diskutiert das so lange, dass die Industrieunternehmen bis dahin mit den Füßen abgestimmt haben und sich vorher verabschiedet haben. Denn der Vertrauensverlust, der ist ja an vielen Stellen heute schon da.
Interessanter Punkt. Unsere Nachbarn in Norwegen oder Dänemark sind uns da ja weit voraus, oder?
Ja, also Norwegen und Dänemark haben verstanden, dass Dekarbonisierung über Carbon Management ein Geschäftsmodell auch mit Blick auf die deutschen CO2-Emissionen ist. Sie wollen CO2-Emissionen aus Deutschland bei sich einlagern. In Dänemark ist dabei auch Onshore-CCS längst auf der Agenda. Und fast noch interessanter finde ich die Niederlande. Ein Land mit ähnlichen Voraussetzungen wie Deutschland und auch lange übrigens kritisch gegenüber CCS als Instrument zur Dekarbonisierung. Als dort verstanden war, dass die emittierende Industrie zum Beispiel im Rotterdamer Raum sich wirksam nur über CCS dekarbonisieren lässt, da wurden große CCS-Projekte auf den Weg gebracht und auch die erforderliche Infrastruktur geschaffen. Und wie gesagt, dort wird ab 2026 eingespeichert. Das ist das Projekt Porthos. Und das Projekt Aramis ist auf dem Weg. Wir diskutieren in Deutschland stattdessen noch immer für und wider unseres Konzepts. Finde den Fehler.
Ja, wo ist denn der Fehler? Wieder mal zu viel Politik im Spiel in Deutschland?
Auch in Niederlanden ist Politik im Spiel. Denn auch dort musste ja politisch entschieden werden, wie man sich CCS nähert und wie die erforderlichen Geldmittel bereitgestellt werden. Der große Unterschied ist aus meiner Sicht, dass wir in Deutschland noch nicht begriffen haben, dass es uns nicht gelingen wird, jede Lösung für Klimaschutz direkt oder indirekt über erneuerbaren Strom zu erreichen. Unsere Nachbarn haben das verstanden. In Deutschland haben Politik und viele Medien leider die konsequente Orientierung an machbaren und bezahlbaren Lösungen verloren. Haltung zu Klimafragen kommt zuerst.
Aber haben wir denn in Deutschland keine Angst vor Deindustrialisierung, also davor, dass Industrien gehen werden?
Also mein Eindruck, wir betrachten auch das an vielen Stellen nicht faktenbasiert, sondern schlicht als Glaubensfrage. Ja, da wird dann gesagt, Deutschland ist stark, wir sind ein reiches Land, wir müssen das nur wollen. die Realität da draußen, die sieht anders aus. Ich hoffe, dass wir in Deutschland die Klimaschutzlösungen erheblich konsequenter an Machbarkeit und Kosteneffizienz messen. Der Koalitionsvertrag spricht genau davon. Aber die Umsetzung, ganz ehrlich, die sehe ich noch nicht. Und CCS ist ein Beispiel dafür, wie schwer wir uns damit auch tun.
Herr Möhring, letzter Punkt. Eine EU-Verpflichtung aus dem Net Zero Industry Act, die den Erdgas- und Erdölförderunternehmen eine Pflicht zur Errichtung von CO2-Speicherkapazität bis 2030 auferlegt. Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht, weil hier erkennbar CCS gepusht wird. Jetzt habe ich aber gesehen, dass sich einzelne europäische Gasproduzenten gerichtlich gegen diese Verpflichtung wehren. Können Sie das bitte noch einordnen?
Ja, also die Öl- und Gasförderindustrie, die unterstützt CCS als Instrument für die erfolgreiche Dekarbonisierung, ganz klar, ja. Die Verpflichtung aus dem von Ihnen angesprochenen NZIA, also Net Zero Industry Act, die ist dann allerdings in einer Art und Weise ausgestaltet, dass es für die Unternehmen unmöglich ist, solchen Verpflichtungen auch effektiv nachzukommen. Gut gemeint ist eben noch lange nicht gut gemacht. Denken Sie allein daran, dass in Deutschland eine Einspeicherung bislang nicht erlaubt ist und auch in Zukunft eine Onshore-Einspeicherung völlig ungeklärt ist. Und es gibt noch weitere rechtliche Bedenken. Also kein Widerspruch zur positiven Bewertung einer breit angelegten Carbon-Management-Strategie, zu der die Öl- und Gasförderindustrie ihren Beitrag leisten will. Aber das verdient sicher mal einen eigenen Podcast, Frau Arns.
Vielen Dank, Herr Möhring. CCS in Deutschland, das ist noch keine Liebesbeziehung, eher ein Stück So tickt Deutschland. Aber ich bleibe optimistisch, dass die Herangehensweise an Dekarbonisierung in Zukunft an Pragmatik gewinnt. Zunehmender Realitätssinn in Deutschland würde sicher helfen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Empfehlen Sie das Energie-Update weiter. Bis zum nächsten Mal, wie gewohnt wieder am ersten Donnerstag im Monat.